Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Heute mit Pia Richards, Autistin, Sozialarbeiterin und Mutter von 4 Kindern im Spektrum.
Wir zeichnen diese Folge im letzten Viertel der trubeligen Adventszeit auf. Und wenn wir die hier für euch online stellen, habt ihr theoretisch genau noch einen Tag Zeit, Geschenke zu besorgen. Bei mir im Heimstudio sitzt wie immer nahezu tiefenentspannt Marco.
Danke, ja, moin.
Und herzlich willkommen, liebe Pia.
Hallo.
Danke, dass du dir in dieser Zeit Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Wie hast du das geschafft?
Ich hatte mir diese Woche geblockt und deswegen passte es tatsächlich ganz gut. Und ansonsten sind meine Kinder einfach auch schon größer und ich habe ein gutes Netzwerk, was das abfängt.
14, 16, 18 und 20 Jahre alt.
Genau.
Du hast mir bei unserem Vorgespräch erzählt am Telefon, dass du am Morgen des Heiligen Abends aber nochmal arbeiten gehst.
Richtig. Ich arbeite in einer stationären Wohnungslosenhilfe für Frauen, ausschließlich für Frauen. Das ist mit die einzige in Niedersachsen im Bereich der 67er-Hilfe. So, es müssen besondere soziale Schwierigkeiten vorliegen, um diesen Platz bezahlt zu bekommen. Und am 24. ist traditionell Weihnachtsbrunch, das heißt, die Sozialarbeit ist mit vor Ort. Wir haben aktuell 10 bis 11 Frauen, also es kann noch ein Platz belegt werden. Und das ist mir dann tatsächlich wichtig. Das habe ich letztes Jahr begleitet und das versteht auch meine Familie.
Du meintest zu mir, meine familiäre Hauptaufgabe zu Weihnachten ist dann, Stabilität reinzubringen.
Ja. Ist es so, dass natürlich wir in den vergangenen Jahren, gerade als die Kinder klein waren, sehr gemerkt haben, dass alle, unser Arbeitswort ist durchschottern. Es gibt viel Stress, es werden viele Termine reingelegt, die Familie erwartet was. Schule hat die tollsten Ideen, nochmal schnell ins Theater zu fahren, nochmal Eislaufen, nochmal dies, nochmal das, was uns immer relativ als Familie aus dem Takt gebracht hat. Ich war ungefähr 14, 15 Jahre nur zu Hause. Später habe ich ein Studium angefangen und habe das sozusagen kompensiert. Jetzt haben wir einmal Rollen getauscht. Mein Mann ist zu Hause und hat diesen Part übernommen und ist jetzt Stay-Home-Dad.
Ihr lernt heute also hier eine Frau kennen, deren persönliche Einsatzbereitschaft beeindruckt. Das werdet ihr jetzt schon gemerkt haben. Pia ist 41, Mutter von 4 Kindern, die alle im Spektrum sind.
Genau.
Und durch die Diagnosen hast du dann auch selber erfahren, dass du Autistin bist?
Genau. Also die Ärztin, die die Diagnose gestellt hat bei meinen Kindern im SPZ, hat gesagt, ich sollte mich mal diagnostizieren lassen, es würde mich weiterbringen. 2012 habe ich dann die Diagnose bekommen.
Und hat es dich weitergebracht?
Ja, weil es erklärt alles in meinem Leben. Also ich würde sagen, es ist ein Gamechanger natürlich auch, weil ich auch mit ADHS diagnostiziert bin. Das heißt also auch, ne, durch Medikation ändert sich einiges. Aber es hat mir geholfen, mich zu verstehen. Und das erste Mal hat es mir auch geholfen zu verstehen, vielleicht gibt es ja doch Dinge, die ich kann. Also da, wo ich vorher immer gescheitert bin im System, in Schule, in Freundschaften, in der Familie, durch meine Art zu sein, gab es auf einmal eine Erklärung. Und wenn man dann natürlich nochmal weiter guckt und systemisch schaut, also in meiner Herkunftsfamilie, ist das dann einfach offensichtlich und so deutlich und so klar, dass man sich anders einordnet und dass man auch selber anders auf die Dinge schaut und Dinge auch anders eher lösen kann von diesen gesellschaftlichen Normen, die andere an einen herantragen, sondern für sich feststellt, nein, bei uns ist das so und das ist auch gut so. Wir müssen uns dem vielleicht an dieser Stelle nicht anpassen unbedingt. Und das Schwierige, glaube ich, ist am Anfang für uns alle gewesen, sowohl also ich mit den Kindern als auch zwischen meinem Mann und mir, immer auch die Balance zu finden. Und da bin ich sehr froh, dass mein Mann sehr neurotypisch ist und dass wir da zwei Perspektiven auch auf die Erziehung der Kinder haben. Und wenn ich bei anderen Eltern bin, versuche ich ihnen auch immer zu erklären, es ist immer ein Balanceakt. Also wo ziehe ich mein Kind raus aus seiner autistischen Grundhaltung sozusagen und wo führe ich es hin, damit es auch Teil der Gesellschaft sein kann. Es muss immer ein Balanceakt sein aus meiner Sicht.
zu dir, Marco. Als ich dir erzählt habe, da kommt jetzt Pia Rebecca, kurz Pia, und dir eine kurze Zusammenfassung gegeben habe, was die so alles mitbringt, da meintest du, lass mich raten, die ist nicht nur Autistin, die ist auch im ADHS-Spektrum. Warum warst du dir da so sicher?
Naja, ich finde es zunehmend weniger überraschend, dass Menschen mit beiden Diagnosen zu uns kommen. Dann stieß ich auch vor kurzem auf eine relativ frische Studie, die wir auch nochmal belegt, dass es da wohl neuronal gesehen bestimmte Gemeinsamkeiten gibt. Das ist, glaube ich, auch nicht so überraschend von Autismus und ADHS. Und dass es sich eher in der Ausprägung der autistischen Symptomatik unterscheidet. Dass also Neurodivergenz im weiteren Sinn, aber ADHS im engeren Sinn, oft auch gekoppelt ist mit autistischer Symptomatik, die mehr oder weniger ausgeprägt ist. Ne? Und dann kommt ja immer noch dazu, dass das zunehmend mehr erkannt wird, auch bei Frauen. Ich glaube auch, als wir uns letztes Jahr bei Tony Atwood kennengelernt haben, der hatte das ja auch noch mal hervorgehoben.
Da saß Pia nämlich hinter uns beiden in der Zuschauerreihe.
Aber warum ich da auch so schnell drauf kam, war ja auch diese Anhäufung von Interessensgebieten. Also ein oder zwei Wissensgebiete zu beackern reicht nicht, sondern ich brauche eigentlich so viel Input und Dopamin wahrscheinlich, dass ich dann ganz viel Betätigungsfelder habe.
Ich muss mal kurz beschreiben, Pia hat gerade ganz oft gegrinst, genickt und beim Thema Vielfältigkeit, da gingen deine Augen einmal im Kreis herum, so als würdest du alle Stationen deines Lebens, die du schon ausprobiert hast, so abgehen.
Das stimmt. Ich saß auch damals, als die Ärztin meiner Kinder mich angesprochen hat, schon auf der Warteliste für eine ADHS-Diagnose. Mhm. Das war für mich das Naheliegendste. Und ich merke halt auch, mit ADHS-Medikation kommt Autismus bei mir sehr viel mehr zum Vorschein. Ich merke es, aber ich bin relativ gut angepasst, weil ich einen neurotypischen Mann habe. Und der ist so der rote Faden, der mich da auch zieht, im Sinne von, hör mal zu, so funktioniert das nicht. Und dass jemand da ist, der mir beides erklärt.
Ja, das ist natürlich sowieso auch bei allen Menschen im Spektrum so ein Spannungsfeld zwischen der Anpassung, / wahrscheinlich auch Maskierung, und dem sich auch demaskieren, zu sagen, nee, ich brauche das gerade, ich brauche gerade irgendwas in der Hand, ich muss gerade schaukeln oder sonst was machen, was mich halbwegs reguliert, um die Wahrnehmungsverarbeitung zu verkraften.
Das hat, also da auch nochmal mit der Diagnose, gab es dann so Sachen, wo ich sagen konnte, puh, kein Wunder, dass ich das nicht schaffe. Also Kindersport meiner Kinder. Ich habe mich so als schlechte Mutter gefühlt, dass ich das nicht ertragen konnte in dieser Halle mit dieser Akustik. Hm. Und dann konnte ich sagen, okay, meine Diagnose erklärt das für mich. Ich suche andere Wege, wie sie trotzdem teilhaben können, indem wir dann nämlich jemanden eingestellt haben, im Sinne einer Freizeitassistenz von uns aber organisiert, der das ermöglicht. Aber ich muss mir das nicht antun. So, und ich bin deswegen keine schlechte Mutter, sondern es ist etwas, wo ich mich selber auch verschütze und letztlich ja auch meine Kinder.
Als ich zu dir gesagt habe, hast du Lust, mit uns über Weihnachten zu sprechen, so als Mutter so vieler Kinder, hast du sofort zugesagt. Warum eigentlich? Hast du, so wie ich, das Gefühl gehabt, dann können wir uns ein bisschen fokussieren?
Naja, es passte jetzt ja natürlich in die Zeit und ich habe auch nochmal, glaube ich, nochmal einen anderen Blick auf Weihnachten. Also ich habe selber noch eine große Herkunftsfamilie. Ich habe drei Brüder. Das hieß immer Stress. Aber trotzdem sind mir Sachen auch im Gedächtnis geblieben oder auch hängen geblieben, die wir als Familientradition fortführen. Also zum Beispiel, dass mein Vater natürlich immer den Weihnachtsbaum selber geschlagen hat, dass wir in eine Plantage gefahren sind und den geholt haben. Und das macht er, glaube ich, immer noch. Wir machen daraus mittlerweile auch ein Familienevent. Also das hat mein Bruder jetzt, seitdem er Kinder hat, übernommen. Das heißt, wir gehen zusammen los, wir gucken und wir kaufen uns jeweils einen Familientannenbaum. Und es gibt so minimale Traditionen. Meine Großmutter hat mir eine bestimmte Glaskugel von einem bestimmten dänischen Designer. Und der bringt jedes Jahr eine raus. Und zum Hauskauf hat sie mir die von 2016 geschenkt. Und genau diese Glocke ist letztes Jahr kaputt gegangen.
Was hat das mit dir gemacht?
Ganz viel. Also das war ganz viel, weil bei uns auch ganz viel im Umbruch stand. Das,
zum Thema.
Passend zum Thema, genau. Also mein Mann ist erkrankt, der kann nicht wieder arbeiten. Wir haben gebankt, wie geht's weiter mit der Hausfinanzierung. Ich war im Übergang von der Berufsanerkennung in eine Festanstellung. Es war so viel Umbruch. Und dann habe ich im Internet eine gefunden bei einem Händler mit 2016, habe die bestellt und diese kam kaputt an. Oh. So, das war. Also ich habe noch zwei andere bestellt, aber das war, was stimmt hier nicht? Das hat uns tatsächlich halb Weihnachten verhunzt, hätte ich fast gesagt. Aber der Händler hat es geschafft. Ich glaube, bis zum 22.12. war die neue Glocke dann heile auch wieder da. Und wo ich denke, ich bin ja relativ gesettet und mir kann gar nicht mehr so viel passieren. Und ich habe da eine positive Grundstimmung. Und das ist nichts mehr so, wie es früher war. Und doch merke ich an dieser Stelle, doch nicht.
Naja, die Glocke ist vielleicht auch so ein Ankerpunkt gewesen, ne? Also zu allen ganzen Traditionen, die ihr drumherum gruppiert habt. So ein materielles Zentrum in dem Sinn, ne?
Genau,
so,
ja.
Was ja Sicherheit gibt, ein Stück weit.
Ja. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass diese Spannung, und auch egal wie groß meine Kinder sind, sich ja auf das gesamte System überträgt. Und an dem Punkt habe ich dann auch gedacht, so, das kann ja nicht sein, sondern wir müssen in dieser Zeit runterkommen. Also wir legen in dieser Zeit keine Termine. Wir haben früher auch, als die Kinder noch Therapien bekommen haben, Ergo, Logo und so weiter, haben wir da keine Termine gelegt. Alles, was ich weghalten kann, weil ich immer noch denke, es kommt noch genug rein in dieser Zeit, diesen gesamten Dezember.
Wie war das denn für dich in deiner Kindheit?
Also ganz früher, ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo meine Großeltern präsent waren. Meine Urgroßmutter hat damit gelebt. Später sind wir umgezogen, da war ich so im Grundschulalter. Aber immer noch nah, also man musste nur durch den Garten gehen. Also meine Eltern haben im Garten sozusagen gebaut, meiner Urgroßmutter.
War das auch schon in der Gegend von Nienburg, wo du jetzt
genau.
wohnst?
Genau, ich habe mich nie aus Nienburg hinaus bewegt. Das ist aber, glaube ich, auch okay. Und also ich kann mich an Weihnachten erinnern. Ich habe auch jetzt gerade wieder so Fotoalben, wo ich mit dem neuen Fahrrad, ich kann mich genau an dieses Fahrrad erinnern und wo meine Urgroßmutter mich durch die Küche schiebt. Solche Dinge, das ist mir total präsent. Und ich kann mich erinnern, dass es auch einmal tatsächlich geschneit hat. Und auch diese Verbindung zu meinen Großeltern hat sich erst gelöst, später, als meine Kinder auch schon geboren waren. Also es war vollkommen klar, wir sind Heiligabend, sind wir für uns. Am Anfang waren mein Mann und ich noch bei meinen Eltern, davon haben wir uns dann irgendwann losgemacht, haben den ersten Weihnachtsfeiertag freigehalten für meine Schwiegermutter und sind dann am zweiten Weihnachtsfeiertag bei meinen Eltern gewesen. Und so ist es halt immer noch. Und ich musste sehr schmunzeln, dass mein kleiner Bruder, der mittlerweile dann auch schon seit ein paar Jahren die Autismusdiagnose auch komplett hat, vorgestern bei mir im Wohnzimmer und sagte, übrigens, ich nehme da Mama und Papa mit nach Hause, ne? Die können Weihnachten bei mir feiern.
Also er nimmt dir die Eltern sozusagen ab?
Ja, quasi. Und naja, wir möchten die Last von meiner Mutter nehmen, dass sie da zu Hause steht, alles vorbereitet und so weiter, weil sie da einfach auch dann immer sehr perfektionistisch ist. Und das war dann wieder Stress. Und dass wir gesagt haben, wir gehen gemeinsam essen. Das haben wir jetzt zum Beispiel am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber Heiligabend finde ich das schon gut. Und ich weiß dann auch einfach, dass meine Eltern gut versorgt sind und nicht alleine sozusagen zu Hause sitzen müssen.
Bist du auch perfektionistisch, was Weihnachten angeht? Und
autistisch innerlich ja, ADHS-mäßig nein.
Ja.
Also das ist ja, glaube ich, das Drama meines Lebens, dass ich einerseits natürlich auch einen Perfektionismus habe und einen ganz hohen Anspruch an mich selber, das habe ich zum Studienende gemerkt, dass ich da tatsächlich denke so, boah, das will ich jetzt, aber es interessiert ja eigentlich gar keinen, ob ich da jetzt unter 2.0 bin oder nicht, aber das war mir so wichtig.
Du studierst übrigens, also das weißt du, aber ihr wisst es noch nicht, Sozialwissenschaften, ne? Also
nee,
soziale
Arbeit. Ich habe soziale Arbeit im Bachelor studiert und werde jetzt im Januar anfangen, Sozialmanagement zu studieren. Und aber immer wieder, und da sind wir wieder bei dem ADHS-Thema.
Das war das Mikro.
ADHS grätscht mir da immer wieder rein. Also ich bin ja von Haus aus ein Prepper, weil ich Schiss habe. Von Dosensuppen über Campingkocher und so weiter. Das finde ich toll. Meine Kinder haben auch nur einen Pool, weil der knapp 20.000 Liter fasst. Und naja, der steht auch das ganze Jahr über, damit man im Notfall in der Krise mit Wasser versorgt ist. Aber
dass man abkochen könnte.
Was man abkochen könnte, genau. Aber letztlich ist halt mein ADHS, was immer wieder auch reinkickt und was mir auch eine unheimliche Unordnung beschert. Und jetzt auch zum Beispiel mit diesem Studium, ich habe einen anspruchsvollen Job und meine Mutter sagt immer, boah, Also ich glaube, so ein Bürojob, das wäre nichts für dich. Ne? Du würdest doch da untergehen. Also jeder Tag ist anders. Das finde ich toll.
Du bietest allumfassende Beratung an. Du bist sozusagen, ich finde dieses Wort eigentlich ganz schlimm, vor allen Dingen für alle, die Veganer und Vegetarier sind. Du bist eine eierlegende Wollmilchsau für Familien mit autistischen Kindern. Du bietest Beratung in allen Angelegenheiten, also in allen behördlichen Krankenkassen, mäßigen, da fällt mir jetzt... Also
es gibt ja auch ein weniger fleischliches Wort.
Fällt dir eins ein?
Allrounder, würde ich jetzt so denglisch sagen.
Das klingt auch viel cooler.
Aber trotzdem hat es irgendwie nach 1,5 Jahren nicht mehr gereicht, dass ich dachte, ich brauche eine neue Herausforderung. Mhm.
Nochmal auf die Perfektion. Also das ist klar, dass sich das dann nochmal gegenseitig ein bisschen kickt. Ne? Also der autistische Anteil in dir sagt... Also alles schön in seiner Ordnung und Struktur und so weiter und Sicherheit. Und der ADHS-Anteil sagt dann, ja, aber er war jetzt gerade nicht oder ich habe gerade hier noch was. Ach so, und da ist ein so und jetzt ist auch gut. So schaffst du das dann irgendwann, dass du da so einen Frieden hast und sagst, okay, die Glocke ist wieder da. Aber es müssen jetzt nicht alle Lametta-Strünke gehängt werden oder keine Ahnung, was ihr so in den Baum tut. Wie schaffst du es dann, diesen Perfektionsanspruch an dich ein bisschen zu senken, um für dich auch mehr Entspannung hervorzubringen?
Ich habe das in den letzten Jahren für mich runtergeschraubt und ich habe gar keinen Fahrplan mehr im Kopf für die Feiertage. Also genau, das ist mutig.
Ja,
das hat das wäre vor 10 Jahren überhaupt nicht gegangen für mich. Das wäre schlimm gewesen.
Aber auch, weil die Kinder kleiner waren noch?
Ja, und auch, weil ich mittlerweile mit den Jahren auch einfach da eine gelassenere Haltung habe. Also ich habe seit ungefähr 5, 6 Jahren das Gefühl, egal was es wird und egal wie es wird gut am Ende. Also ich weiß, wir kaufen nächsten Samstag mit meinem Bruder und mit meiner Schwägerin und mit meinen Neffen den Tannenbaum. Ich weiß, es gibt Kartoffelsalat und Würstchen. Alles andere habe ich noch nicht. Mhm. Und das ist auch okay.
Also auch noch keine Geschenke?
Doch, aber die sammle ich ja schon das ganze Jahr über. Also Menschen, abgesehen von vielleicht dann meinen Kindern, da ist es für mich nochmal ein bisschen was anderes, aber Menschen so in der Familie, meine Eltern, meine Geschwister und so weiter, die bekommen von mir auch nur Geschenke, auch zum Geburtstag, wenn ich wirklich was weiß. Und deswegen bin ich da ganz entspannt und deswegen halte ich immer das Jahr über die Augen auf und denke so, oh ja, cool, das kaufe ich jetzt, weil. Da achte ich auch nicht auf den Wert und denke so, oh, das muss ganz gerecht sein. Also meine Mutter ist losmarschiert, dann gab es 50 Mark von meiner Oma und dann musste, ne, und wenn es 49,90 waren, dann wurde noch ein Lolli dazu gekauft, damit das Jahr gerecht ist. Das ist heute für mich so zum Beispiel kein Thema.
Und bist du dann auch trotzdem entspannt, wenn du sozusagen keine Idee hattest für ein Geschenk, sagst du, ja, gerade war mir keine Idee gekommen, dann
genau, das habe ich jetzt
Jahr wieder
jahrelang kommuniziert. Und was wollen sie machen? Also nicht
ja,
mehr sprechen wir schwierig, aber für die Kinder, wie gesagt, ist es nochmal was anderes. Aber auch da sind wir, glaube ich, an diesem Punkt mittlerweile auch im Alter der Kinder, dass sie das verstehen. Und also meine Tochter, die hatte im Leben 2 Wünsche. Also die ist so wunschlos glücklich, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie hat keine speziellen Wünsche. Und wieso sollte ich dann losziehen und was kaufen? Natürlich versuche ich sie zu animieren und zu sagen, guck mal, das wäre doch schön oder das.
Aber im Prinzip, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dann sozusagen 2 Ankerpunkte. Das ist der Weihnachtsbaumkauf und die Gewissheit, es gibt Kartoffelsalat und Würstchen.
Genau, weil letztlich man halt einfach merkt, dass sowieso wieder alles anders ist. Und ich habe gemerkt, dann bringt es mich aus meiner Routine raus, dann bringt es mich raus von meinem Plan A bis Z, den ich in meinem Kopf hatte. Und wenn dann Plan A1 oder A3 eintritt, dann habe ich ein Problem. Also so ein Szenario, was ich mir ausgedacht habe. Mm-hmm. Und dann bin ich komplett raus und dann bin ich nicht funktionsfähig. Und deswegen versuche ich so langsam, ich bin immer noch, egal in welcher Situation, wenn sich etwas ergibt, dann überlege ich auch, oh Gott, was könnte sein? Ne? Und habe Pläne in meinem Kopf. Aber einfach, je älter man wird, desto mehr Lebenserfahrung hat man, desto mehr Ankerpunkte hat man, desto mehr kann man sagen, ich muss gar nicht vielleicht alles durchdenken. Also dann sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagen kann, am Ende wird alles gut. Und das glaube ich.
Das ist cool. Einfach. Du hast gerade so beiläufig noch erwähnt, dass sich dich sonst aus den Routinen trägt. Welche Routinen tragen dich?
Also bezogen auf Weihnachten generell oder jetzt auch auf diesen Umschwung ist es jetzt für mich so, dass Arbeit für mich gerade eine Routine ist. Also ich habe ja vorher schon selbstständig gearbeitet, jetzt in einem Angestelltenverhältnis. Das heißt, es gibt einen Dienstplan, der ist auch nicht unvorhersehbar, sondern es ist klar, immer in dieser Zeit, ich muss nicht am Wochenende arbeiten, ich habe keinen Nachtdienst, keine Bereitschaft, irgendwas. Das ist, merke ich gerade für mich, das, was mir in den letzten 40 Jahren, das Erste, was mir eine Routine gibt. Also natürlich könnte man jetzt sagen, Schule wäre auch noch so eine Routine, aber ich bin nie gern zur Schule gegangen. Und
du hast ja erzählt, du hattest auch erstmal nur einen Hauptschulabschluss, ne?
Genau, also ich war auf der Hauptschule, habe da meinen Realschulabschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung angefangen, von der ich dann dachte, oh scheiße, nee.
Was war das?
Arzthelferin, ich wollte immer Hebamme werden und meine Mutter gesagt, das ist ja fast so ähnlich, mach doch mal. Und ich habe mir dann schon was Spannenderes ausgesucht, also ein spannenderes Schwerpunktthema, aber ich habe gemerkt, so nee. Und habe damals auch meinen Mann kennengelernt und habe dann beschlossen, nochmal zur Schule zu gehen. Also vorher hatte ich auch noch ein FSJ gemacht, aber ich bin dann nochmal zur Schule gegangen, habe 11., 12. Klasse gemacht, habe Fachoberschulreife erlangt. Und dann haben wir beschlossen, Kinder zu bekommen. Das hat erst nicht so geklappt und mit der Zusage für die Hochschule und dass mein Mann genommen wird, hatten wir dann einen positiven Schwangerschaftstest und dann haben wir gesagt, okay, dann studiert jetzt erstmal mein Mann.
Und da warst du 20, ne?
Genau, da war ich 20, ja. Mhm. Genau, also wir haben relativ früh auch geheiratet und weil das für uns halt klar war sozusagen und wir haben fast alle Kinder während des Studiums meines Mannes bekommen und das war super. Also das ist totaler Irrsinn, wenn man darüber nachdenkt, dass man wenn man über soziale Sicherung und so weiter nachdenkt, es hätte auch alles total in die Hose gehen können. Aber es war rückblickend die beste Zeit. Also meine drei Kinder, die das voll erlebt haben, mein großer Sohn ist vorher noch mit meinem Mann auch in der Vorlesung gewesen, an der Uni und so weiter. Und doch war das rückblickend die Zeit, wo Papa Zeit hatte. Also wenn es mir nicht gut ging, dann ist Papa zu Hause geblieben. Wenn es mir länger nicht gut ging, weil ich in der Schwangerschaft liegen musste, dann ist er halt 4 Monate zu Hause geblieben. Das war alles händelbar und es war ein ganz, ganz großer Umbruch auch für uns als Familie, als er dann einen Job hatte in der stationären Jugendhilfe und das hieß dann nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, was ich auf meiner Arbeit nicht habe. Das heißt Nachtschichten, Wochenenddienste, unvorhersehbare Dinge. Also man denkt, er kommt um 11, er kommt aber erst um 18 Uhr, weil da Krise ist. Das war schwierig und das war lange Zeit sehr, sehr, sehr belastend. Ja. Und jetzt ist es halt, wie gesagt, anders. Ich wusste danach, auch als ich festgestellt habe, ich muss jetzt als Sozialarbeiterin arbeiten, ich habe ja nur aus Spaß studiert, weil ich dachte, ich brauche irgendwas in meinem Leben. Genau, ja, ich saß zu Hause und dachte mir so, ich kann ja nicht hier nur Wäsche waschen, das kann ja nicht mein Lebensziel sein. Ja. Und als klar war, ich muss jetzt als Sozialarbeiterin arbeiten und das war am Anfang ein Muss.
Wie erklärst du dir denn, dass die Routine des Arbeitens, dass ausgerechnet die dir, wie du meintest, insgesamt so durchs Leben hilft?
Ja, weil das eine feststehende Routine ist. Also ich bin auch, viele sagen ja dann auch, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, bleib doch zu Hause. Das könnte ich nicht, weil ich weiß, dann verliere ich die Routine und würde wieder in andere Dinge sozusagen reinrutschen. Es ist für mich eine ganz klare von außen gebende Struktur. Vorher hatte ich relativ wenig Struktur, ne? Also wie gesagt, ich war zu Hause, ich habe online studiert, es war nichts wirklich Strukturgebendes. Es waren immer nur die Schulzeiten der Kinder und die Ferienzeiten der Kinder. Und wo wir auch da wieder, um hier auch nochmal die Brücke zu schlagen, wo wir auch uns immer ausgeklinkt haben, sind jetzt zum Beispiel auch die Ferien. Also früher, ganz früh, als meine Kinder klein waren, fand ich es ganz schlimm, wenn die Kita Schließungszeit hatte. Das fand ich ganz schlimm, weil das hat mich so herausgefordert, eben wie das so ist, das Leben mit neurodivergenten Kindern. Und jetzt merke ich, irgendwann gab es da einen Bruch und einen Wandel und ich merke so diese Ferien, dass es total gut ist, auch mal ohne eine Routine zu sein. Auch mal es einfach laufen zu lassen. Und das ist sowas, was wir dann zum Beispiel in diesen Weihnachtsferien halt auch machen werden. Es einfach laufen lassen. Wir haben eine Tradition, wir bestellen Essen am letzten Schultag, da bestellen wir eine Pizza oder was gerade gewünscht wird und läuten damit die Ferien ein und dann ist es halt wirklich so strukturlos wie möglich, weil ich weiß, dass das auch helfen kann, den Akku aufzuladen von diesen ganzen Strukturen, die die Gesellschaft vorgibt, also Schule und so weiter. Mhm. Wenn ich die Kinder dann dort wieder reinreißen würde und wieder ganz viel vorgeben würde, ist es ja wieder etwas, woran sie sich, natürlich sollen sie Strukturen haben, wo sie sich dran langhangeln können, aber es soll nichts sein, was von außen aufdiktiert ist, wo sie wieder in Überforderung gehen können, ja, und sich anpassen so müssen.
Interessantes Spannungsfeld, also erstmal diese gesellschaftlich erwarteten Strukturen auch mal ruhen zu lassen und gleichzeitig aber auch eigene Strukturen zur Verfügung zu haben, um trotzdem nicht die Sicherheit zu verlieren. Ne?
Genau.
Weil das ist ja mal das, was dann auch in den ganzen Ratgeberseiten gesagt wurde. Es sollte so viel wie möglich Vorhersehbarkeit geschaffen werden. Aber es könnte ja auch eine Vorhersehbarkeit sein, zu sagen, ihr wisst, dass es nichts zu planen gibt.
Früher hatten wir ganz viel Routinen, wir hatten ganz viel Strukturen, wir haben mit Plänen gearbeitet. Alles war durchgetaktet, weil es gar nicht anders ging. Und je älter sie werden und je selbstständiger sie halt auch werden, versuchen wir das oder versuche ich das auch, wie gesagt, zurückzuschrauben.
Mhm.
Und ich finde die Sicherheit, also ich habe das gemerkt, mein zweiter Sohn hat da sehr allergisch drauf reagiert, wenn jemand Fremdes in unserem Haus war. Das hat den komplett aus dem Konzept gebracht. Und seitdem ist es halt einfach so, zu Hause ist die Routine. Also im Sinne von, das ist zu Hause, ich weiß, hier kann mir nichts passieren und das ist mein Ankerpunkt.
Und
hier darf ich
Besuch
sein, wie ich bin. Wenn,
ja,
ich nackt durch die Gegend laufen möchte, dann darf ich nackt durch die Gegend laufen.
Ja, ja.
Wir hatten ein Jahr ein Au-pair, das war für mich eine ganz große Herausforderung, weil dieses gesamte, was man sich so aufgebaut hat und ohne es als Routine zu benennen, aber es sind ja so Dinge, die sich einpendeln und wo halt jedem klar ist, das sind hier diese Regeln in diesem Haus. Ich werde hier nicht überrascht.
Ja. Und die hat ja wahrscheinlich dann auch wieder irgendwelche gesellschaftlichen Ansprüche daran, wie Familie zu sein hat, irgendwie mit reingetragen.
Weniger. Das war halt einfach so, wo ich sage, ach, das war halt jemand im Haus.
Ja,
ein Jahr
klar.
lang.
Das verändert ja immer was in den Strukturen, klar, weil
genau.
Fängt ja an bei Absprachen, wer geht wann ins Bad. Ne?
Ja, genau.
Und dann ist noch einer mehr, genau, der eingetaktet werden muss.
Dafür brauchen wir seit vielen Jahren keinen Plan mehr, sondern das läuft halt einfach. Ne?
Läuft das so gut, weil ihr einen Punkt erreicht habt, wo ihr super miteinander kommunizieren konntet? Wann war dieser Punkt?
Zwischen den Kindern und mir schon länger, nach meiner Diagnose, glaube ich, wo ich dann auch verstanden habe, ne, das muss jetzt laufen. Und bei meinem Mann seit ungefähr 1,5 Jahren. Also er war vorher noch sehr neurotypisch, war sehr weit weg von den Strukturen, wie es gelebt wurde zu Hause, wo wir auch regelmäßig uns auch wir sind steil gegangen quasi. Also er hatte eine Auffassung, wie das gesellschaftlich laufen muss und natürlich auch, wie das sein beruflicher Kontext prägt, weil er einfach das andere Extrem sieht, wo es hinführt, wenn es keine Strukturen zum Beispiel im Haushalt gibt. Aber ich war da halt auch immer auf der autistischen Seite sozusagen und habe halt auch immer versucht zu sagen, so hier an dieser Stelle ist das und das und das wichtig, aber hier, das ist überhaupt nicht wichtig. Also schönes Beispiel, mein Mann, wo wir gerade bei der Nacktheit waren, mein Mann wollte immer, dass unser Sohn sich was anzieht. Und ich gesagt habe, warum? Also ich finde es wichtig, dass er draußen was anzieht, damit wir den gesellschaftlichen Normen entsprechen können oder er. Aber an diesem Punkt hier zu Hause soll es so sein. Und das waren am Anfang noch Kämpfe, die wir lange ausgefochten haben und die belastend waren für unsere Ehe, wo dann halt aber auch klar war, so mittlerweile, wo er der Stay-Home-Dad ist, er das ja auch nochmal anders lebt und mitbekommt und auch merkt, solange wir im Haus funktionieren und diese gemeinsamen Regeln haben und das Agreement und jeder das mittragen kann, solange schaffen es die Kinder, Kraft zu tanken, den Akku aufzutanken für das, wo sie draußen angepasst sein müssen.
Du hast gesagt, dass dein Mann auch das andere Ende kennt, was passiert, wenn keine Struktur ist, mhm, durch seine Arbeit. Aber du ja auch jetzt durch deine Arbeit in der Unterkunft für wohnungslose Frauen, oder?
Mhm. Genau, und das hat mich... Früher habe ich zum Beispiel gedacht, es ist für Autisten total wichtig, dass die Abitur haben. Heute denke ich darüber anders und denke, puh, wenigstens ein Abschluss wäre gut, ein Schulabschluss wäre gut, weil ohne Schulabschluss ist es wirklich schwierig. Das sind Sachen, die sich für mich verschieben in der Haltung auch. Und wir haben sehr viele junge Menschen sehr viele junge Frauen, wo man halt merkt so, also die sind zum Teil jünger als meine Kinder, wo ich nach Hause komme und denke, boah, alles gut. So, ne? Also das sind so Sachen, die einen belasten, die kann man sich ja nicht ausdenken und ja.
Vermutest du denn, das hört man ja immer wieder, bei der einen oder anderen auch Autismus oder eine Neurodivergenz im Hintergrund?
Manchmal kommt das vor, manche Frauen stellen sich so auch vor und deswegen kommen sie sozusagen über das Netzwerk zu uns. Sie melden sich bei einem Leistungserbringer der Eingliederungshilfe und die sagen, ah, gehen Sie doch da mal hin.
Also zuerst klären wir das Problem mit der Wohnungslosigkeit.
Genau, also die Wohnungslosigkeit, genau. Und dann schauen wir mal weiter. Das hatte ich jetzt tatsächlich schon öfter. Und aber hauptsächlich ist es wirklich ADHS. Also dass ich wirklich auch da denke, und konsumieren Sie was? Nein. Und ich denke, okay, dann wäre vielleicht, möchte ich nicht zu nahe treten, aber vielleicht wäre es clever, das mal abklären zu lassen, wo ich halt auch einfach denke, das ebnet dann nochmal einen Weg, um wieder gesellschaftliche Teilhabe erleben zu können. Also was ich gerade auch im Kopf habe, ist ein Fall, da ist die Frau lange aus jeglichem gesellschaftlichen Kontext raus. Und das fing schon in ihrer Kindheit und Jugend an. Und ich glaube, dieser Frau zum Beispiel würde es wahnsinnig helfen, wenn wir recht haben sozusagen und sie wirklich eine Diagnose bekommt und daran arbeiten kann. Das ist auf mehreren Ebenen ist es eine Herausforderung, weil viele haben im Zweifelsfall keine Krankenversicherung. Also um an eine Diagnose zum Beispiel auch zu kommen. Und ich finde es dann ganz gut, wenn das in dem Kopf der Person einfach keimt. Und wir werden das in diesem Fall, weil die Hilfe auf kurze Zeit nur angelegt ist, also ungefähr maximal 18 Monate, werden wir das nicht begleiten können. Weil alle anderen Probleme sind in diesem Fall für diese Frau in dem Moment überlagern. Der
klar, das würde ja einiges erklären. Ne? Das ist ja dann im biografischen Sinn, ne? Dass Menschen dann durch eine neurodivergente Veranlagung nicht zwangsläufig auf der Straße landen, aber möglicherweise es ihnen leichter passiert.
Auch weil sie durch jegliches Raster fallen.
Eben, ja.
Also das geht los in der Schule, wo ich unheimliches Glück hatte. Ich hatte auf der Hauptschule, ich hatte Lehrer, die mir Huxley zu lesen gegeben haben. Also ich habe später in der Fachoberschule hatte ich Lehrer, die gesagt haben, okay, du musst keine Gruppenarbeit machen, dann machst du halt das für fünf alleine. Das ist okay für uns. Ich hatte einfach auch immer Glück, ja, großartiges, wahnsinniges Glück.
Ich sitze hier und habe da die ganze Zeit eine Notiz eingekreist. Meine Diagnose war ein richtiger Frieden für unser Familiensystem.
Ja, weil es, weil ich das erste Mal mich verstanden habe, weil ich vorher immer gescheitert bin. Ich bin in Schule, hatte ich das Gefühl, ich scheitere bei allem. Und mit der Diagnose habe ich für mich verstanden, ich bin gar nicht so seltsam. Also ich kann da nichts für. Es ist, wie es ist. Ich mache natürlich das Beste draus und das ist keine Universalentschuldigung für irgendwas. Das finde ich nämlich auch immer sehr schlimm. Aber ich kann mich verstehen und es erklärt so viel. Es erklärt, wie meine Mutter ist. Es erklärt, wie mein Vater ist. Und das zieht sich bei mir in der gesamten Familienbiografie ja durch. Ich habe drei Brüder. Davon hat einer die offizielle Diagnose. Bei zweien ist das so klar. Also da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und mein einer Bruder, der keine Diagnose hat, die Tochter war in der Krippe und wurde in der ersten Woche darauf angesprochen, sagen Sie mal, gibt es eigentlich bei Ihnen Autismus in der Familie? Und letztlich ist es etwas, was so viel Frieden auch zu meinen Eltern geschaffen hat. Mein zweiter Sohn, der ist sehr ADHS-lastig. Also der ist mit 8 Monaten freigegangen. Wir sind ständig in der Notaufnahme gewesen, weil der überhaupt gar keine Gefahren einschätzen konnte, hat sich ständig irgendwie verletzt. Und der meinte so, ich verstehe ja nicht, warum du dich so aufregst. Du warst früher als Kind ganz genauso.
Haben deine Eltern gesagt?
Nee, meine Großmutter hat das
deine
gesagt.
Großmutter,
und
ja.
Hast du mal den Baum umgeschmissen?
Nee, so weit ist es nicht gekommen. Aber ich glaube, ich habe meinen Eltern ziemlich viel Frust bereitet. Und das halt im Kontext der 80er und 90er Jahre. Ja. Ist das nochmal, glaube ich, anders zu bewerten. Und seitdem ich Kinder habe und seitdem ich eine Diagnose habe und meine Kinder eine Diagnose haben.
Ja.
Ich habe da Frieden geschlossen, weil ich weiß, ich habe Glück, ich kann mir Hilfe organisieren. Und meine Eltern waren an dem Punkt, wo sie es nicht konnten.
Eben. Und wahrscheinlich war das für deine Eltern ja auch gerade in der Zeit leider immer auch sehr schuldbehaftet, ne? Dass sie immer dachten, sie machen irgendwas falsch.
Genau, und ich glaube, seitdem ist halt auch eine Annäherung halt einfach möglich. Und ich verstehe für mich, ich war nicht falsch, sondern es war das System und es war die Zeit.
Und deine Eltern konnten das für dich aber dann auch so aufgreifen, dass sie nichts falsch gemacht haben?
Wir haben darüber noch nicht so gesprochen, aber ich kann ja nur sozusagen, an dem Punkt ist es ja für mich, ne, dass ich, wie gesagt, Frieden damit so schließe und seitdem ist es entspannter. Klar. Ich glaube, doch, für meine Eltern ist das auch schon so.
Dadurch, dass du erstmal Frieden schließt, hat das ja auch Auswirkungen auf das Gesamtsystem.
Ja, klar.
Was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass du diese ganze Lebenserfahrung jetzt in diese beiden Jobs packst, die du hast. Du hast mir erzählt, dass du jetzt dein Studium nochmal spezialisierst auf, wie heißt das?
Sozialmanagement.
Sozialmanagement.
Für mich verschiebt sich da auch gerade eine Priorität. Also ich bin in die Selbstständigkeit gekommen, weil ich so viele Anfragen hatte von Menschen, die gesagt haben, oh, du kennst dich doch aus, was sagst denn du dazu? Und so ist es gewachsen. Und ich habe mich relativ auf einen Kostenträger ausgelegt, der hauptsächlich damit betraut war, Schulbegleitung zu bewilligen. Also ich in meiner Selbstständigkeit, ich habe insgesamt 8 Eltern begleitet, die auch dann geklagt haben. Sie haben alle recht bekommen.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe gerade so das Gefühl, ich habe mich das, was wir eigentlich lernen sollten im Studium, überflüssig gemacht in meiner Arbeit, weil dieser Bereich läuft jetzt. Durch den Kostenträger läuft das. Cool. Diese Strukturen laufen jetzt. Natürlich gibt es immer noch einen Beratungsbedarf, der ist aber relativ gering. Das können wir am Telefon abarbeiten. Es sind nicht mehr Fälle, die ich über Monate begleite, weil Hilfen nicht da sind, weil Hilfen nicht greifen, weil. Und deswegen freue ich mich halt an dieser Stelle tatsächlich dann auch sagen zu können, cool, ich kann noch mal ein Masterstudium machen. Und das ist aber tatsächlich eher auch noch mal in dem Bereich, wo ich jetzt bin, dass ich sagen kann, oh, das interessiert mich, weil ich immer Chemis brauche im Kopf.
Wo du dein Herzblut reingibst.
Genau, und das hat sich jetzt auch abgelöst. Und das meine ich, es ist halt immer sehr interessengesteuert. Also ich habe auch schon mal Stoffwindeln verkauft in einem Online-Shop. Und alles hat seine Zeit und dieses Gefühl habe ich gerade, dass diese Zeit für die Autismusberatung, also es ist jetzt vorbei quasi. Ich bin immer noch da, ich habe immer noch die Anerkennung, ich mache das immer noch weiter. Aber ich möchte meinen Fokus auf andere Dinge legen, die mich jetzt mehr interessieren. Und das sind hauptsächlich diese Lebensgeschichten von Frauen. Also das hätte ich mir auch nicht, das war auch Zufall, dass ich da gelandet bin. Ne? Ja. Aber wo ich dann auch merke, so, das ist krass, was Frauen erleben und wie Frauen, gerade Frauen, durchs Raster fallen. Und wir sprechen da ja zum Beispiel auch von einer verdeckten Obdachlosigkeit, weil diese Frauen in der Regel bei Bekannten auf dem Sofa unterkommen oder irgendwie immer noch bei den Eltern oder irgendwie immer noch mal so und dadurch in blöde Situationen auch geraten können.
Du meintest ja zu Beginn, du arbeitest Heiligabend vormittags dann nochmal, weil ihr dann Brunch habt.
Wir haben das letztes Jahr schon gemacht und meine Tochter kommt mit, die ist 16. Die freut sich schon, dass sie den Mettigel gestalten darf. wir bekommen Essen aus dem Haupthaus geliefert. Wir haben einen Koch dort und den Rest gestalte ich dann zusammen mit der Hauswirtschaft. Und jeder kriegt ein kleines Geschenk, was er sich vorher, ne, durfte sich was wünschen in einem kleinen Wert. Und dazu schreibe ich noch eine nette Karte oder wir dann als Sozialarbeiterinnen. Ich habe noch eine Kollegin, die mit mir dort arbeitet. Das Kollegenteam hat gerade gewechselt. Und ja, ich glaube, das wird gut und am 27. werde ich auch arbeiten, weil das sonst ein so super langes Wochenende einfach ist und ich hoffe, wir gehen dann einfach ins Kino oder so, ne, dass wir einfach was Schönes, eine schöne Zeit haben, weil gerade zu den Feiertagen einfach viele Krisen sind.
Ich glaube auch, weil ich glaube, okay, für die ist das ja gewissermaßen genauso wichtig, diese Ankerpunkte oder diese Strukturen und Rituale zu leben, wie eben für euch als Familie, ne?
Genau, und letztlich halt auch verlässlich jemand, der einfach auch da ist und dass man da nicht alleine sitzt. Und für meine Familie ist das auch in Ordnung und clean. Und wie gesagt, ab 14 Uhr bin ich raus und dann ist es für mich dann auch Heiligabend, ne? Also der 24. ist für mich auch wirklich nur Heiligabend.
Wann hast du denn deinen Weihnachtsmoment?
Ich glaube am 26. Dezember, wenn wir uns als Familie zusammensetzen und wenn wir mit meinen Geschwistern, mit deren Kindern und wenn wir einfach alle zusammen sind. Ich glaube, das wird der Weihnachtsmoment dann sein, in großer Runde sozusagen.
Was magst du an dem Gefühl?
Dass wir sehr unterschiedlich sind und trotzdem, dass uns alle etwas zusammen verbindet und was uns auch zum Beispiel dazu führt, dass wir jetzt in den Zeugnisferien, die es in Niedersachsen gibt, Ende Januar haben wir so eine kleine Tradition, dass wir am Freitag nach der Schule haben wir ein Ferienhaus in Dänemark und ein großes für 20 Leute und werden da die Zeugnisferien verbringen. Das hat sich jetzt so eingebürgert, weil wir auch merken, dass es schön ist. Also wirklich zusammen, die Kinder sind zusammen und wie unterschiedlich sie auch sind, aber dieser kleine Moment, das ist toll zu sehen und darauf freue ich mich.
Nach Weihnachten kommt ja diese Zeit zwischen den Jahren, wo manche sich hinsetzen und Listen verfassen, was sie sich alles vornehmen fürs neue Jahr. Du kannst jetzt der Welt da draußen so ein paar Wünsche raustragen, was sie sich mal vornehmen könnte fürs nächste Jahr.
Ich wünsche mir einfach, dass es vielleicht irgendwann, das wird nicht nächstes Jahr sein, wir ein gerechteres Schulsystem haben. Mhm. Ein Schulsystem, was mehr auf Individualität eingeht. Ich wünsche mir tatsächlich auch punktuell wieder Förderschulen zurück, weil ich denke, es war ein toller Schutzraum für viele Kinder, die das an dieser Stelle auch brauchen, die in Inklusion überfordert sind. Dahin, das wird dauern und ich hoffe, ich erlebe das noch, dass es irgendwann so sein wird, weil ich einfach Kinder und auch Erwachsene erlebe, die im Schulsystem gescheitert sind und deren Leben dadurch einfach verbaut ist.
Aber dass dieses Bildungssystem, so wie es jetzt herrscht, nicht entsprechend ist, also auch nicht für die neurotypischen Kinder im Übrigen, ist ja, glaube ich, eine Binsenweisheit und allgemein bekannt. Aber Politik scheint sich ja schwer zu tun, dass, ja.
Dankeschön, Pia, dass du dir die Zeit genommen hast heute und deine Regel gebrochen hast, dass in dieser Zeit möglichst keine Termine mehr wahrgenommen werden, die nicht unbedingt nötig sind. Hast du für uns eine Ausnahme gemacht, das war sehr gut von dir.
Vielen Dank.
Wir haben ja auch einen Spendenbutton auf unserer Seite und Weihnachten ist ja die Zeit, wo alle zu Spenden aufrufen. Das tun wir hiermit auch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal draufklickt und euch überlegt, ob ihr unser Projekt unterstützen wollt, zum Beispiel, damit wir noch mehr Sonderfolgen produzieren können. Und ich habe noch einen letzten Hinweis, auch weil Veränderungen ja möglichst angekündigt werden sollten. Ab dem kommenden Jahr, also ab 2026, kommen unsere Folgen nicht mehr am dritten Dienstag im Monat, sondern dann immer am letzten im Monat.
Statt am dritten Dienstag immer am letzten Dienstag des Monats. Gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Und abonnieren nicht vergessen.
Kommt gut rüber ins neue Jahr und Glocke nicht vergessen und dies, das. Ja.
Genau.
Wo wir wieder bei der Glocke werden, ne? Glasglocke und die andere Glocke, die Abo-Glocke. Benachrichtigungsglocke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Spektrakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
Redaktion und Produktion Miriam Rosentreter. In Zusammenarbeit mit Selbstverständlich, Agentur für barrierefreie Kommunikation.